herzlich, ich kann es nicht so gut wie der Martin, herzlich willkommen zum Dachdeckenduett. Sie wissen ja, es ist zu stark, bist du zu schwach oder so ähnlich. Herzlich willkommen zum Dachdeckenduett. Heute mit eben nicht dem Martin, der dieses herzlich viel besser aussprechen kann, sondern mit Sascha Koll
und André Lichtschlag.
Ja, wir versuchen hier so ein bisschen das mal ohne den Martin durchzuziehen, was sehr schwierig werden wird, weil wir normalerweise die bequeme Rolle haben, auch mal nichts sagen zu können, weil der Martin, dem fällt immer was ein, der kann pausenlos reden. Der kann das einfach, der ist halt ein Medienprofi. So, und wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren, es kann nur im Chaos enden. Es ist auch schon im Chaos geendet, weil das ist jetzt der zweite Versuch einer Aufnahme, nachdem also gerade alles abgebrochen war. Wir wissen noch nicht genau, warum. So, wir versuchen es trotzdem nochmal. Auf, dass es gelingen wird.
Jawohl. Ja, wir haben gestartet mit
der Bankenkrise.
Ja. Ja, wo fangen wir da an? Fangen wir in den USA an erstmal?
Ja, würde ich fast sagen. Also es ist ja aus Amerika, ich glaube Ende der letzten Woche ist es ja losgegangen. Ja. Erst war die Signature Bank, glaube ich. Mhm. Und dann die noch größere Silicon Valley Bank, die also in, die im Prinzip am Ende sind, die in große Schwierigkeiten geraten sind, wo also jetzt tatsächlich das passiert ist, wovor viele Experten ja sehr, sehr lange und immer wieder gewarnt haben, dass wenn man die Zinsen also so stark senkt, man sie irgendwann wieder erhöhen muss, nachdem eine inflationäre Phase kommt, die irgendwann kommen musste, die jetzt da ist. So, dann muss man die Zinsen erhöhen. Dadurch hat man ein Problem mit den Anleihen in den Bilanzen der Banken. Ein riesiges Problem, weil die alten Anleihen zu den niedrigeren Zinsen irgendwann sehr viel wertloser werden. Ja, und das fällt halt den ersten Banken jetzt auf die Füße. In Amerika ist es auf die Füße gefallen. Woraufhin wir diesen schönen Moment erlebt haben, der die Älteren von uns wahrscheinlich erinnert an 2008, an die Krise, wo dann, ich glaube, es war nicht Merkel, sondern der damalige Finanzminister, nämlich nicht alles, etwa Steinbrück. Steinbrück war, der dann vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, keine Sorgen, alles ist sicher, alles ist sicher, ihr müsst jetzt keinen Bankrun machen, ihr Deutschen. Und die Deutschen haben es auch tatsächlich nicht gemacht, weil die Deutschen sind traditionell brav. Und ich glaube, Steinbrück hat dann auch hinterher zugegeben, es war ein bisschen riskant, hätte es nicht geklappt, wären wir jetzt schon am Ende gewesen mit dem Finanzsystem. Hat es alles gerade nochmal hingehauen. Und so ähnlich haben wir dann jetzt Joe Biden gesehen am Wochenende, der dann auch gesagt hat, liebe Amerikaner, alles ist sicher, keine Sorgen, wir haben das Ganze im Griff.
Ich bekomme da immer so ein bisschen Angst.
Großes Politiker-Ehrenwort.
Ja, genau, ja.
Ja, da weiß man schon. Der Profi weiß dann schon, sieht nicht gut aus.
Ja.
Ja, es sah auch nicht gut aus. Inzwischen ist es ja sogar nach Europa geschwappt, in die hochseriöse Schweiz, zweitgrößte Schweizer Bank Credit Suisse, die allerdings schon in den vergangenen Jahren große Probleme hatte. Die hat es jetzt auch getroffen, wobei die insbesondere es dann auch getroffen hat, nachdem ein Institut, das sie wohl in den letzten Jahren immer wieder unterstützt hat, nämlich eine Großbank aus Saudi-Arabien, gesagt hat, so macht euren Kram jetzt mal alleine, wir halten uns da raus, wir retten da gar nichts mehr. Ne?
Ja.
So, was wollten wir jetzt noch dazu sagen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wir haben es ja gerade alles schon mal gesagt,
jetzt müssen wir es,
wir hatten das so schön analysiert.
Ja, was halt noch interessant ist, dass einer der Manager von Goldman Sachs halt, der damals in der Bankenkrise bei diesen Immobilien-Deviraten und Geschichten da ganz groß mitgemischt hat, der ist auch Manager bei dieser Silicon Valley Bank. Also er hat unter Beweis gestellt jetzt zum zweiten Mal, dass er Finanzkrisen auslösen kann. Wobei er jetzt nicht unbedingt die alleinige Schuld hat, die liegt eher im Fiat-Geldsystem, in Teilreserve und so weiter. Ne? Aber es ist ein lustiger Fun-Fact irgendwie, dass die gleichen Leute irgendwie zu ähnlichen Krisen immer wieder auftauchen.
Ja, und ich glaube, es war auch derjenige, also es ist wirklich lustig, dass er jetzt zum zweiten Mal an der Stelle sitzt, das ist wahrscheinlich Weltrekord. Das ist so wie zwei Weltkriege auslösen. Ja. Das haben auch die wenigsten.
Geschafft.
Aber es war, glaube ich, auch der gleiche, der dafür gesorgt hat, also A, dass er selbst, glaube ich, hat sämtliche Aktien der Bank ganz kurz vor der Krise noch selbst verkauft, hat sich in Sicherheit gebracht und hat dafür gesorgt, dass sämtliche leitenden Angestellten und Manager der Bank ihre Boni noch ausgezahlt bekamen, bevor es dann richtig losging. Ja, so sind die Bankster, während nun andere möglicherweise ein kleines Problem haben. Mhm. Ja, wir haben es eben auch schon mal erwähnt, müssen es jetzt wiederholen, ist ein bisschen schwierig, weil wir ja auch so leicht vergesslich sind für beide. Aber eine interessante Nebenentwicklung ist natürlich, was man jetzt gesehen hat, die beiden momentan bestehenden Alternativen zu unserem Geldsystem, zum Fiat-Geldsystem, sind natürlich traditionell die Edelmetalle und ist jetzt auch seit vielen Jahren auch Bitcoin. Und beide haben jetzt zum ersten Mal sich so ein bisschen von dieser Konvergenz abgekoppelt. Zuletzt war es ja immer so, dass sie in Relationen oder ähnlich sich entwickelt haben wie die Aktienmärkte. Ja. Ne? Wenn die einen runtergingen, dann gingen auch Gold und Silber und Bitcoin runter und umgekehrt. Jetzt hatten wir also den Effekt tatsächlich bei dieser Krise, dass natürlich die Aktienmärkte teilweise ins Minus geraten sind,
und Gold,
aber Silber, Gold und Silber und Bitcoin eben gestiegen sind. Ne? Das, ob das jetzt eine dauerhafte Entwicklung ist, werden wir sehen.
Ja. Langfristig gesehen wahrscheinlich schon. Kurzfristig ist halt immer so eine Sache, Liquiditätskrisen und so weiter, die dann auch wieder wie 2012 für einen Abschwung sorgen können, auch in den sicheren Häfen, die man sich aussucht. Ja, auch Gold ist gefallen, danach natürlich wie eine Rakete, Bitcoin umso mehr. Also kurzfristig könnte es nochmal zur Verwerfung kommen, aber langfristig sehe ich keinen Weg an einer Volldeckung, einem vollgedeckten Geld, ob das jetzt Bitcoin oder Gold ist, sehe ich keinen Ausweg daraus. Ne?
Also man sieht, dass die Einschläge jetzt tatsächlich näher kommen. Es ist genau das passiert, wovor viele Experten immer gewarnt haben. Ne? In dem Moment, wo die Zinsen also so, diese ultra lockere Geldpolitik, wo das gemacht wurde, wo also die Leute in der Corona-Krise mit Geld zugeschissen wurden, wirklich in USA und in Europa, wurde immer darauf hingewiesen, Leute, ihr werdet irgendwann, weil das wird inflationäre Tendenzen auch bei Güterpreisen irgendwann auslösen, es wird irgendwann, wird es halt sich durchfressen. Durch. Ja. Ne, so ist es. Hat sich inzwischen durchgefressen. Wir haben eine unglaubliche Inflation jetzt schon. So, und dann war immer klar, okay, dann müsst ihr auch wieder die Zinsen steigen lassen. Und man sieht jetzt, dass man also relativ schnell tatsächlich an einem Punkt angekommen ist, wo es jetzt schon ächzt und knirscht und wo das die Märkte gar nicht mehr durchhalten. Und da erinnere ich immer gerne daran, das letzte Mal, wo wir diese Art von Inflation hatten, diese riesigen Inflationsraten, das war damals dieser Volcker-Schock, benannt nach dem Zentralbankchef der USA damals, Volcker, der dann die Zinsen in den USA, die Leitzinsen auf bis zu knapp 20 Prozent gingen die hoch. Also muss man sich vorstellen, wir sind jetzt in den USA bei 4,5, 4,75. Möglicherweise sollte noch ein kleiner Schritt kommen, ja, dann sollte aber auch schon das Ende der Fahnenstange erreicht sein, womit man eben davon ausgehen kann, dass man diese Inflation gar nicht mehr hätte einfangen können. Ja. Eigentlich wären diese 17, 18 Prozent wieder nötig. Ja. Die sind aber überhaupt nicht mehr möglich, jetzt heutzutage durchzusetzen. Die waren auch damals natürlich mit einem Schock verbunden, mit einem wirtschaftlichen Schock verbunden. Ja. Aber heute würde wirklich alles zusammenbrechen, wenn wir Zinsraten von 17, 18 Prozent hätten. Auf dem
billigen Geld aufgebaut.
Es ist halt alles auf dem billigen Geld inzwischen aufgebaut. Und insofern heute Nachmittag, wir nehmen heute Morgen auf, wir haben Donnerstagmorgen. Heute Nachmittag soll die EZB ihre Entscheidung verkünden, wo es in den letzten Tagen immer in den letzten Wochen immer hieß, okay, da kommen auf jeden Fall nochmal diese 0,5% drauf. Mhm. Die EZB war ja lange viel, viel zu vorsichtig und ist den USA hinterhergerannt, die ja wesentlich weiter sind. Die EZB ist, glaube ich, im Moment nur bei 3%, also immer noch nur bei 3% bei der Inflation. Hat man gesagt, macht man ein halbes Prozent drauf, und jetzt ist schon die Frage, kommt dieses halbe Prozent überhaupt, ne? Oder werden es vielleicht nur 0,25, oder wird sogar ganz jetzt schon die Umkehr beschlossen? Mhm. Die können eigentlich nur falsch entscheiden.
Ja.
Auch das haben Experten haben immer davor gewarnt.
Mhm. Ja, Thorsten Pollert war ja vor kurzem im Interview, ich glaube Fokus war es, René will Rendite oder so ähnlich nennt sich dieser Podcast, wo der da war. Und da hat er auch gewarnt, im Prinzip kann die Zentralbank ja jetzt nur die Zinsen weiter erhöhen, geht aber eigentlich nicht, weil wir dadurch halt eine Rezessionsgefahr bekommen, wo dann wieder die Politik natürlich mit Negativzinsen oder mit fallenden Zinsen drauf reagieren wird, und die Geldmenge wieder weiter ausweiten. Also momentan ist ja die Geldmenge eher im negativen Wachstum, also wie nennt sich das?
Sie schrumpft, ja.
Sie schrumpft, die Geldmenge, genau. Und da ist vielleicht jetzt doch erstmal so ein wenig überkompensiert worden, und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich kenne das so ein bisschen aus der Mess- und Regeltechnik eigentlich. Ne? Also wenn du den Regler irgendwie ja, zu stark einstellst, dass die Kurve zu stark geht und dann gibt es so ein Überschwingen nachher und eventuell könnte das jetzt auch so der Fall sein. Also man muss jetzt genau aufpassen, was man jetzt genau tut und welche Risiken man eingehen will. Geht man jetzt dieses Risiko der Rezession ein und wie wird darauf reagiert? Durch neue Geldmengenausweitung oder nicht? Und ne, also
normalerweise muss man
die Zentralbanken können nur alles falsch machen und ja, Politiker eigentlich auch.
Ja. Dazu muss man, genau, das muss man ja sagen. Normalerweise würde sich sowas von selbst regeln. Natürlich gibt es in verschiedenen Wirtschaftsbereichen mal ein Auf und Ab. Natürlich ist Auf und Ab. Ob das in der natürlichen Marktwirtschaft schon gleichzeitig überall passiert und diese extremen Konjunkturen, reellen Bewegungen überhaupt möglich sind, das ist noch eine andere Frage. Das ist auch, glaube ich, umstritten, ne, an der Stelle. Aber es gibt halt in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, in verschiedenen Branchen und so weiter ein kleines Auf und Ab. Und das alles regelt sich von selber über natürliche Zinssätze, die am Markt entstehen. Das ist ganz klar, wenn jemand Geld leiht, aufgrund der unterschiedlichen Zeitpräferenzen, gibt's für Geldleihen immer einen Preis, das ist ganz klar. Mhm. Wie hoch der ist, kommt immer so ein bisschen auf die Marktsituation an, das regelt sich von selbst. Jetzt haben sich aber unsere Gottspieler in den Zentralbanken und als Politiker und Bürokraten haben sich entschieden, machen wir jetzt selber, ne? Ja. Wir regeln das jetzt und dann hast du halt diese Probleme der Mess- und Regeltechnik, ne? dass die Dinger dann schon mal entgleiten können. Ne? Und das passiert in schöner Regelmäßigkeit der Fall und irgendwann wird es wahrscheinlich komplett um die Ohren fliegen, weil halt einfach jetzt nur noch alles auf dieses geschenkte billige Geld aus dem Nichts aufgebaut ist.
Ja. Wobei da ja auch immer wieder vorgewarnt wurde. Ne? Also ich meine, wie lange spricht Markus Krall von einem Crash, von Zombie-Unternehmen und so weiter? Also ich würde ja sagen, er hat am Ende recht behalten. Die Sache ist, es wurde immer weiter hinausgezögert durch diese ganzen Rettungsmaßnahmen. Damit wurde das Problem noch verstärkt, aufgebaut und ja, irgendwann wird es halt nur noch diesen Crash geben können. Ja, also
es sind halt immer, es war 2008 schon, es sind jetzt schon wieder, es sind immer so Warnschüsse. Leute, guckt mal, ihr habt da ein System, das steht auf extrem tönernen Füßen. Guckt euch mal an, was passieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch jetzt nochmal wieder gerettet wird. Ne? Jetzt gehen die halt wieder zwei Schritte zurück und so weiter. Und wahrscheinlich werden wir in den kommenden Jahren eher tatsächlich mit hohen Inflationsraten leben müssen, mit Stagflation, ja, kein Wirtschaftswachstum und diesen hohen Inflationsraten. Und da versuchen die uns so irgendwie durchzulavieren, weil sie alle daran interessiert sind, dass dieses System so lange wie möglich besteht. Ja, ne? Und dann weiß man halt nicht, wenn man denkt, dass so eine Sowjetunion, ja, so ein Vollkommunismus 70 Jahre bestanden hat und wir noch genug Substanz hier haben, können die möglicherweise, das ist ja auch so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, hier, wir haben Thorsten Pollard erwähnt, Markus Krall, das war auch bei den beiden immer so. Der eine sagt, naja, freu dich da mal nicht zu früh, das kann auch sehr, sehr lange gehen. Und der andere sagt immer, steht kurz bevor. Und naja, die haben halt noch, die haben halt schon die irrsten Dinge in den letzten Jahren gemacht. Ne? Wie jetzt gerade auch dieses erwähnte vor die Kamera treten und einfach mal zu flunkern und sagen, alles ist sicher. Alles in Wirklichkeit war gar nicht sicher. Ja, manchmal klappt sowas. Ne? Oder eben andere Tricks, Bilanzierungstricks vor allen Dingen. Auch, dass die Banken überhaupt jetzt diese Anleihen überhaupt so ausweisen konnten. Die können die dann auch nochmal erst so ausweisen, als ob die voll da sind, obwohl die schon wesentlich weniger Geld wert sind. Ne? Ich bin da jetzt auch kein Experte, aber das erklären momentan auch verschiedene Leute, die sich da ein bisschen tiefer drin sind. Auch das sind ja alles so Tricks, die in den letzten Jahren dann irgendwie geschaffen wurde, um dieses Zeitspiel noch ein bisschen länger dann ausführen zu können. Ja. So, dann haben wir eben gesagt, klar, Gold, Silber, Bitcoin, hat man jetzt gesehen, okay, die können auch mal eine Gegenbewegung machen, ja, müssen nicht immer gleich laufen mit Aktien. Aber das ganze Spiel könnte jetzt auch in den nächsten Tagen mal wieder eingefangen werden, auch was die Credit Suisse betrifft, auch was die Verunsicherung in Europa betrifft. Dann geht es erstmal wieder weiter. Ist vielleicht auch wieder eine Schwächephase für Bitcoin, Gold und Silber angesagt. Und dazu erwähne ich auch immer gerne unseren noch einen Experten, ja, unseren Kolumnisten von Eigentümlich Frei, einer der Goldexperten über viele Jahrzehnte in Deutschland auch, Dr. Bruno Bandolett, der an der Stelle immer darauf hinweist, dass die Edelmetallmärkte eben sehr stark auch zyklisch sind. Und dass diese nächste wirkliche Aufwärtsphase bei Edelmetallen erst eigentlich frühestens nächstes oder übernächstes Jahr ansteht. So. Mhm. Das würde ja hinkommen, wenn es sich vielleicht jetzt noch mal fängt, aber dann irgendwann, es ist ja lang genug auch mit unsauberen Mitteln gedrosselt worden, insbesondere im Goldbereich, beim Goldpreis. Mhm. Also da kann man schon erwarten, dass sich der dann mal irgendwann jetzt entkoppelt, auch von den Aktienmärkten, ne, als reale Alternative. Ja, haben wir sonst noch eben, genau, und an der einen Stelle wollte ich noch sagen, das war, glaube ich, wo die Kamera ausging. wir haben ja gesagt, die Saudis haben jetzt gesagt, macht ihr Schweizer, macht ja, das jetzt mal allein, wir retten euch da nicht mehr. Ne? Da musste ich sofort dran denken an den an das Foto letzte Woche in China, wo sich Saudis und der Iran die Hand gegeben haben, wo jetzt so viele verrückte Dinge im Nahen Osten passieren, völlig an westlichen Einfluss vorbei. Wir haben jahrzehntelang die Schutzmacht USA gehabt, die da alle irgendwie ein bisschen an den Fäden gezogen hat, da mal ein Krieg und da mal ein Krieg war, aber irgendwie waren sie alle Freund von Amerika. So, und jetzt kommen die Chinesen und sagen hier, wir brauchen euch gar nicht. Sowieso, wir zahlen jetzt unser Erdöl an Saudi-Arabien schon nicht mehr in Dollar. Mhm. Ja, wir machen sowieso jetzt unser Ding allein. Wir befrieden jetzt hier sogar ganz alte Konflikte zwischen Erzfeinden. Ja, und die Amerikaner gucken zu und siehe da. Und schon eine Woche später sagen die Saudis, ihr Schweizer, regelt mal euer Finanzproblem selber. Ja, möglicherweise, ob das zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich muss daran denken. Ne, das ist auch
so. Wer weiß, ja. Möglicherweise.
Ja.
Ja.
Luise aus Freudenberg. Ich hatte schon eine kleine Vorbesprechung makabres Thema. Ja. Ich finde es erstmal immer, wenn das dann so medial hochgespielt wird, wie auch jetzt, ja, wie reden Sie mit Ihren Kindern darüber? Ich habe selber eine 12-jährige Tochter, die allerdings im Moment in Amerika ist. Dazu mehr im nächsten Heft auch einiges darüber, in der nächsten Eigentümlich frei, die nächste Woche herauskommt. Aber das nur am Rande. So, ich habe selber eine Tochter in dem Alter und dann heißt es dann immer von den Medien, wie sprechen sie mit ihren Kindern darüber? Ich muss sagen, am liebsten würde ich gar nicht mit meinen Kindern darüber sprechen. Ja, ist schlimm genug, was die so mitbekommen. Aber auch dieses gesamtgesellschaftliche Diskutieren dann, finde ich ehrlich gesagt furchtbar. Ich finde sowieso auch Nachrichten ganz oft ganz furchtbar für Kinder. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das fast gewollt ist an vielen Stellen, weil da werden ganz oft so Familienprobleme auch in Nachrichten besprochen. Ja, wenn irgendwas dann in Familien ist, dann wird das sofort an erste Stelle in den Nachrichten gerückt. Da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Und das ist ein so eine Sache. Und dann gibt es ja, dann müssen wir noch eins erwähnen bei Luise aus Freudenberg, was viele in den sozialen Medien und in alternativen Bereichen natürlich interessiert. Das wird aber das Mädchen nicht wieder lebendig machen. Welcher Nationalität haben jetzt diese beiden
Täterinnen
mit 12 und 13 Jahren, glaube ich, auch alt? Ne? Ja. Oder wo kommen die her? Welche kulturelle Herkunft haben die? Ja, ich denke, diese Vermutung ist nicht so ganz falsch, weil wenn es kartoffeldeutsche Mädchen wären, wäre es vielleicht schon mal erwähnt worden. Kann aber auch nicht sein. Und wie gesagt, das macht das Mädchen nicht wieder lebendig. Wir haben eben kurz darüber gesprochen. Ich finde einen anderen Aspekt jetzt ganz aktuell sehr, sehr interessant, weil es hieß in den ersten Tagen immer, das waren die beiden besten
Freunde. Ja, genau,
die eine insbesondere war das beste Freundin dieses Mädchens. Das hat ja dann keiner mehr verstanden. Das war ja dieses besonders Tragische. Wie soll man das seinen Kindern erklären? Ja, auf einmal die beste Freundin sticht auf dich ein.
Ja.
Jetzt kommt aber raus, Die war zwar mal eine Freundin, wohl vor vielen Jahren oder Monaten, aber in den letzten Wochen wurde dieses jetzt tote Mädchen von den beiden anderen oder zumindest von der einen, die wohl auch hauptsächlich zugestochen hat, in der Schule jeden Tag gemobbt, jeden Tag fertig gemacht. Armes Mädchen, wie so viele in der Schule, muss ich echt sagen, da erinnere ich mich auch an manche Gegebenheiten, vielleicht jetzt nicht für mich persönlich so schlimm, war die Kindheit nicht in der Schule, aber man hat immer Opfer gesehen, auch in der Schule,
natürlich.
Die werden da fertig gemacht und die werden dahin gezwungen, das darf man nicht vergessen, vom Staat in diese Scheißanstalt gezwungen, jeden Tag dahin zu gehen. Und wenn nicht, kommt der Polizeiwagen und holt die ab und zur Not nimmt die sogar von den Eltern noch weg. Wenn die Eltern nicht dafür sorgen, dass das arme Kind zur Schule geht, um da gemobbt zu werden. Und das ist so ein Verbrechen. Also ich meine, die Schulpflicht, was ja auch schon wieder so ein beschönigendes Wort ist, der Schulzwang natürlich.
Ja, das ist ein Zwang.
Der Schulzwang ist eine solche Perversität, wie er in der Form natürlich auch wieder nur in Deutschland besteht. Ja? Dieser Schulzwang hat möglicherweise auch mit dafür gesorgt, dass diese arme Luise jetzt gestorben ist, weil die hätte vielleicht lange gesagt, mit den beiden möchte ich gar nichts mehr zu tun haben, ich gehe jetzt mal auf eine andere Anstalt und dann sehe ich die auch nicht mehr. Aber nein, die wurde jeden Tag von diesen zwei Mädchen oder insbesondere von der einen, die sie erstochen hat, fertig gemacht, die sie dann final jetzt auch noch umgebracht hat. Ach so, sie hat sie final umgebracht, ist jetzt die neueste Meldung, weil die Luise wohl das Gespräch mit Erwachsenen gesucht genau. hat und gesagt hat, hör mal, ich habe da ein Problem.
Gemobbt, ja.
Ich werde gemobbt.
Ja, genau.
Ne? Ja. Also ich finde das zutiefst erschütternd, diese Nachrichten. Mhm. Und man sieht auch hier, es ist wirklich dieser verdammte Staat, ja, der auch da wieder mitspielt ja. in dieses Schicksal rein. Absolut, mich regt sowas ja. furchtbar auf, muss ich sagen.
Ja, ne? Und was für mich jetzt ein bisschen neu war, ich hatte ja ein bisschen recherchiert zu der Geschichte. Ich meine, die ist ja nicht allein damit. Ne? 30% geben laut einer UNICEF-Studie an, dass sie regelmäßig in der Schule gemobbt werden. Also 30%, von denen man ausgehen kann, dass die nicht freiwillig in die Schule gehen.
Ja.
Und, ne, also
ja.
das ist schon eine harte Hausnummer.
Also da geht unser scheiß Vaterstaat hin und zwingt diese Leute in ihr Verderben. Jeden Tag, jeden Morgen. Wie müssen sich diese jungen Menschen fühlen, jeden Morgen zur Schule zu gehen, um da fertig gemacht zu werden von irgendwelchen Mitschülern. Ja? Und das ist wahrscheinlich in den letzten Jahren auch noch schlimmer geworden durch diese ganzen Verwerfungen an unseren Schulen. Ja, man weiß auch, da sind vielleicht aus anderen Kulturkreisen auch Kinder dazugekommen, was auch das Zusammenleben nicht unbedingt erleichtert. Furchtbar, wirklich furchtbare Einzelschicksale. Und es ist jetzt diese eine Luise, klar, die ist jetzt in den Schlagzeilen, aber du sagst zu Recht, wo sind die all die anderen? Ne? Mhm. Wer berichtet über all die anderen armen Kinder, die jeden Morgen in ihr Verderben gezwungen werden?
Ja. Ja, und was ich jetzt auch in der Berichterstattung, ich hatte bei Bild einen Artikel gelesen, wo sich eine Jugendpsychotherapeutin gemeldet hat dazu. Also gibt ja diese Spekulation, warum haben die beiden Mädchen das jetzt getan oder warum hat dieses eine Mädchen das jetzt so vollendet, und da möchte ich die mal zitieren, weil ich das irgendwie ja ziemlich an den Haaren herbeigezogen und nichtssagend finde. Also diese Miriam Hoff schreibt dazu: Mädchen in der Pubertät sind oft auf der Suche nach einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und vor allem Anerkennung. Sie probieren sich aus und können dabei die Grenzen überschreiten mit irreversiblen Folgen. Also
das muss man sich mal
vorstellen. Ein Mord ist jetzt schon nur noch eine Grenzüberschreitung und ein Ausprobieren, laut dieser Frau. Und Kinder in dem Alter können zu den Risiken oft nicht realistisch einschätzen. Der Konsum von gewaltverherrlichenden Spielen, negative Beispiele in sozialen Medien oder die Identifikation mit Antihelden in Filmen oder Büchern kann, muss aber nicht ebenfalls dazu beitragen, dass Fantasie und Realität verschwimmen. Ja, da kommen jetzt auch wieder gewaltverherrlichende Spiele hinzu. Also ich kenne mich da einigermaßen aus. Ich war mal Zocker, heute eher weniger, aber also mir fallen nicht viele Spiele ein, wo man Mädchen mit einem Messer tötet.
Ja.
Also klar, in jedem Shooter gibt es auch eine Handwaffe, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, da jetzt wieder hinzugehen und zu sagen, die gewaltverherrlichenden Spiele oder die Anti-Helden in Filmen. Ich weiß nicht, ob das Vorbild war, und das so ein bisschen runterzuspielen, meiner Meinung nach, von wegen, die haben halt Grenzen ausgetestet und wussten das nicht einzuschätzen.
Und diese Journalisten und diese Psychologen, die gehen jetzt dahin, das ist das, was ich am Anfang sagte, die gehen dahin, sprecht doch mal mit euren Kindern, und dann soll man mit seinen Kindern drüber sprechen, ist eigentlich ganz normal, kann passieren, du bist jetzt in der Pubertät so, dir mit deiner Freundin auch passieren, ja, ist echt problematisch, wir leben in einer schlimmen Welt und so. Furchtbar, wirklich furchtbar, solche Ausnahmeerscheinungen, da jetzt in dieser Form auch noch anzuregen, dass die diskutiert werden in den Familien, das ist wieder völlig daneben, ne? Finde ich auch. Ja, also unglaublich. Ja.
Ich meine, ich selber wüsste nicht, wie ich mit meinen Kindern umgehen würde, wenn ich welche hätte und die mit diesem Thema auf mich zukommen. Aber
ja, aber man wird bestimmt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie eine Sache in der Pubertät.
Passiert
und,
halt.
Kann passieren und so. Also
so runter,
wenn man noch alle Sinne beisammen hat, wird man das wahrscheinlich nicht so besprechen.
Absolut nicht. Nee.
Ja, furchtbar. Aber wie gesagt, auch dieses vorher, dieses tagelang, es war die beste Freundin. Ja, ich meine, da muss man doch als Journalist, wenn man da drüber schreibt, es war die beste Freundin, irgendwas stimmt doch da nicht. Da muss ich doch direkt sehen, da stimmt irgendwas nicht. Okay, ein paar Tage später kam dann die Meldung, vielleicht mal vor einem Jahr die beste Freundin gewesen. Auch das ist wahrscheinlich zu hinterfragen inzwischen. Aber zuletzt wurde sie halt, wurde schon Psychoterror auf sie ausgeübt.
Unglaublich.
Ja. Wir haben Donnerstagmorgen, gestern Abend hat die Niederlande, war in den Niederlanden Kommunalwahlen, was natürlich normalerweise eine Nicht-Nachricht ist, gebe ich zu. Jetzt ist aber in den Niederlanden so, dass diese Kommunalwahlen auch dafür sorgen, dass der dortige, vergleichbar mit dem Bundesrat, die zweite Kammer, oder ist es da die erste, weiß gar nicht, ist zweite? Mhm, jedenfalls die andere Kammer, nicht sozusagen das Pendant zum Bundestag, sondern der Bundesrat, im Prinzip auch gestern Abend neu gewählt wurde. Und wir haben alle mitgekriegt, die Bauernproteste, ich glaube, wir haben sie hier an der Theke auch mal besprochen, diese wirklich riesigen Bauernproteste in den Niederlanden gegen diese Stickstoffeinschränkungen, gegen diese Verbote von Tierproduktion und von Nahrungsmittelproduktion, wo die Bauern inzwischen wirklich hingegangen sind und die Menschen in den Niederlanden aufklären und sagen, hör mal, wir haben, oder ihr habt hier demnächst ein Problem, weil die Bauern können sich im Zweifel immer noch selber versorgen, aber ihr habt hier demnächst ein Nahrungsmittelproblem aufgrund dieses ganzen grünen Wahnsinns, der da weltweit durchgezogen wird. Wir haben ja auch schon Proteste in Kanada dagegen gehabt und so weiter. So, die Bauern haben jedenfalls seit Monaten protestiert, haben unter anderem, wusste ich auch nicht, habe ich gestern erst gelesen, eine neue Partei gegründet wohl, ja, Bürger, Bauern, Bewegung oder sowas, BBB. Ja. Und die ist gestern dann tatsächlich aus dem Stand, weiß ich gar nicht, war das schon mal je irgendwo? Doch, war, glaube ich, schon mal Berlusconi und so. Aber jedenfalls ist diese neue Partei aus dem Stand stärkste Partei in Holland geworden. Und die bisherige Regierungskoalition sozusagen im Bundestag, im vergleichbaren Bundestag, die dort regiert und dort die Mehrheit hat, hat jetzt so gerade noch zusammengerechnet ein Viertel der Stimmen. Muss man sich vorstellen, ein Viertel. So, und die stärkste Partei ist diese Bauernpartei. Mhm. Ja, also der Protest wird doch merkbar größer gegen so verschiedenen Wahnsinn, den wir hier erleben müssen. Ne? Mhm.
Zumindest im Ausland.
Zumindest, ja, das ist.
Ich frage mich immer, wo bleibt die Bauer- und Bürgerbewegung in Deutschland?
Ja, jetzt würde ich jetzt auch nicht unbedingt meine Hoffnung an eine Partei
Das ist hängen, richtig, ne?
Ja. Aber wo sind diese Proteste hier in Deutschland? Ja. Wo sind auch die Bauern auf den Straßen? Die waren da, weiß ich, okay, ein bisschen war was, aber im Prinzip werden die hier in Deutschland traditionell dann doch wieder durch diese Verbände, dieses Unwesen der Verbände, gerade in Deutschland ist halt sehr tief gefächert, wieder aufgefangen. Dann hat man irgendwelche Bauernverbände, die dann doch wieder sehr staatsnah ist und die dann da wieder eine kleine Hilfe versprochen bekommen. Ne? Sei mal ruhig hier und beruhig dich wieder, wer ihr. Dafür kriegt er dann beim nächsten die Hilfe und so weiter. So, das geht halt in diesem ganzen staatlichen Geklüngel wird sowas in Deutschland geht unter. Ne? Und und vielleicht auch ist es auch eine Mentalitätsfrage. Ne?
Ja, und vor allem ist das ja auch wieder stark, also zumindest aus meinem Fokus gefallen quasi. Für mich waren diese Bauernproteste jetzt vor ein paar Monaten so. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das heute noch eine Wahl beeinflusst, weil am Ende, es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben und die NPCs bekommen ihr Update runtergeladen und dann ist wieder irgendwas anderes Thema des Tages und nachher wieder wahlentscheidend.
Ja.
Also ich bin da schon etwas beeindruckt von den Niederländern.
Dass die so ein Gedächtnis haben, genau. Ja. Auch nicht typisch für Deutschland, ja. Ja. Wo immer schnell alles wieder vergessen ist, ist richtig. Mhm. Ich gucke immer so ein bisschen entgeistert und
ob es noch aufnimmt. Ja, ja.
Und ängstlich in die Kamera aufs Dach. Scheint aber die rote Lampe noch zu leuchten. Ja. Das soll ein gutes Zeichen sein. Nur wenn es weg ist, das ist das Problem, das hat man eben. Wir hatten hier 10 Minuten gelabert. Weg, ne? Ja. Und dann hätte ich aber nie gedacht, war die komplette Aufnahme verschwunden. So, das droht uns also jetzt die ganze Zeit. Deswegen bin ich ein bisschen nervös, liebe Zuschauer. Oder wie würde Martin sagen, nervös. Nervös. Man muss ja immer noch so ein bisschen reinig aussprechen. Nervös.
Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch auch an Seymour Hersh, der es geschafft hat, die CIA aus der Reserve zu locken. Denn es gibt eine neue, ja, ich würde auch fast sagen, Verschwörungstheorie. Und zwar ist die jetzt offiziell, ja, also die US-Regierung hat bekannt gegeben, nein, wir waren es nicht schuld, also bezüglich der Nord Stream 2-Sprengung, nee, wir waren es nicht, sondern es war eine pro-ukrainische Gruppe, mutmaßlich.
Also das ist natürlich lächerlich, wenn man dann diesen, also nochmal der eben schon erwähnte Bruno Bandolet, der ja auch in Geopolitik wirklich ein großer Experte ist, da einige Bücher drüber geschrieben hat, in seiner Kolumne in Eigentümlich frei, das Heft erscheint nächste Woche, hat sich mit Seymour Hersh beschäftigt, mit den Thesen von Seymour Hersh. So, und jetzt haben wir das nächste Problem. Jetzt schellt es.
Ich gehe einfach und du erzählst.
ich Jetzt soll ich auch noch den Martin hier machen, in Vollendung. wo waren wir stehen geblieben? Seymour Hersh. Genau, also Bruno Bandelblatt hat darüber berichtet und so ein bisschen die Details aus diesen Simon Hirsch-Berichten nochmal dargelegt. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und es ist vor allen Dingen beeindruckend, wie viel Fachkraft, wie viel Professionalität da dazugehört, da auf dem Meeresboden in der Form da halt die Pipelines oder drei Pipelines zu sprengen. So. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist eigentlich völlig unmöglich, dass irgendwelche ukrainischen Amateure das gemacht haben könnten. Ja, also da liegt diese Simon-Hirsch-These sehr viel näher. Übrigens arbeitet auch Bruno Bandow jetzt nochmal heraus, dass Simon Hirsch eigentlich ein ausgewiesener Vollprofi-Journalist ist. Ja, wie der jetzt auch ad hominem wieder runtergemacht wurde nach dem Bericht, ist einfach unter aller Sau. Ne? Ja. Und wie auch der komplette Journalismus auch wieder auf dem Feld völlig versagt und nicht danach fragt, was ist da eigentlich passiert. Nee, erstmal wird überhaupt nicht danach gefragt und dann wird jetzt offenbar von den Amerikanern, vom CIA oder so, dieses Zückerchen fallen lassen, das waren vielleicht die Ukrainer, und schon fahren sie darauf auf, in einer, ja, sag mal ehrlich, in einer völlig absurden These, ne, was die Ukrainer betrifft. Das ja sogar, und das fand ich ganz interessant, dass sogar dann Putin gesagt hat, der ja immerhin mit der Ukraine mehr oder weniger im Krieg steht, er nennt es nicht so, dass sogar Putin gesagt hat, totaler Unsinn. Ach so, ja, gut, und das Neueste ist, das ist tatsächlich heute, habe ich eben beim Surfen auch nochmal gelesen, China macht erstmals USA verantwortlich für den Anschlag auf Nord Stream.
Aha.
China sagt, hier Simon Hirsch hat recht, wir haben das jetzt auch nochmal gecheckt und ihr wart's.
Die Chinesen sind jetzt nicht die, denen ich vertraue. Aber, nee.
Ich meine, aber es ist ja interessant. Der Bundestag, glaube ich, die sollten ja dann, glaube ich, da untersuchen, haben gesagt, nee, wir werden jetzt nicht weiter untersuchen. Offiziell haben die es ja sogar gesagt, weil das ist, liegt nicht im deutschen Interesse, das jetzt weiter zu verfolgen.
Ja, ne? Ja, gut.
Ja, das sagt ja alles. Ne? Simon Hirsch sagt, es war der amerikanische Geheimdienst lange, lange geplant. Es gibt ja auch diese Aussage von Joe Biden, wenn ihr die Nord Stream Pipeline nicht selbst abschaltet und wenn ihr da nicht jetzt umkehrt. Warnung. Dann werden wir dafür sorgen. Ja, wie denn? Ja, wir haben da unsere Mittel. So, damals wurden wohl schon nach Untersuchung von Simon Hirsch, damals wurden schon entsprechende Ausschüsse eingesetzt, die das alles vorbereitet haben, weil das macht man nicht mal eben so eine kleine Sprengung da unten. Das mit Hilfe der, wer war es jetzt? Wer war da oben? Norweger? Schweden? Nee.
Die Simon Hirsch-Geschichte war Norweger.
Norweger, ne? Mit Hilfe der Norweger dann eben zusammen gesprengt. Ja, das sagen jetzt auch die Chinesen. Das sagt im Prinzip, gibt das ja auch unter der Hand der Bundestag zu, wenn sie sagen, oder die Bundesregierung, wenn sie sagen, liegt nicht im deutschen Interesse, das weiter zu verfolgen. Weil, wenn es die Ukrainer, ja gut, liegt es auch nicht im deutschen Interesse. Ja, wäre ein bisschen peinlich, ne, wenn man gerade.
Es liegt nur im deutschen Interesse, wenn es der Russe gewesen wäre.
Ja.
Und eigentlich liegt ja die Sprengung schon im deutschen Interesse. Also im deutschen Interesse ist. Im Regierungsinteresse, nicht der deutschen Bevölkerung. Ne?
Also man muss ja sagen, erstmal war ja in den Medien die These, es waren die Russen selbst, die ihre Pipeline gesprengt haben. Ja, ja. Das war ja schon oberabsurd. So, jetzt kommt die nächste absurde These mit der Ukraine. Gut, aber international verfängt es wohl nicht so.
Ja, vor allem, da fand ich sehr spannend, dass da dann wiederum unterschieden wurde in den Medien. War es jetzt eine pro-ukrainische Gruppe, mit Wissen der Regierung oder ohne Wissen der Regierung? Weil, was man bei der pro-russischen Gruppe natürlich sofort unterstellt hätte. Ja, also da hätte man sofort gesagt, Putin wusste davon, als ob der davon nichts weiß.
Ja. Aber das ist ja noch absurder. Eine ukrainische Hobbygruppe ohne Wissen der Regierung. Da wird's ja
was haben die denn eigentlich für Geheimdienst?
Ja. Also,
ja, es ist irgendwie.
Ja, also wie gesagt, lesen Sie diesen Bericht in Eigentümlich frei. Bruno Bandelblatt arbeitet das sehr, sehr detailliert auch nochmal auf. Also das ist kein Werk von irgendeiner Hobbygruppe und es ist auch kein Werk von der Ukraine, die im Krieg steht. Ja, die haben momentan andere Dinge zu tun, als da die Pipeline zu sprengen. Und vor allen Dingen haben die auch nicht die Möglichkeit. Ja, die sollen erstmal Leopardenverfahren üben, was sie auch noch nicht können, glaube ich. Ja. Naja.
Ja.
So, was haben wir noch?
Wir haben noch weitere Verschwörungstheorien, die wahr geworden sind. Corona-Aufarbeitung.
Die Corona-Aufarbeitung hat begonnen. Haben Sie das mitbekommen?
Es ist Wahnsinn.
Ja, also ich meine, es fing, glaube ich,
an. Für mich hat das schon vor ein paar Wochen oder Anfang des Jahres eigentlich ja schon begonnen, ne? Wo immer mehr Berichte so im MDR kamen über Impfnebenwirkungen und so. Also man konnte es ja irgendwann nicht mehr verschweigen. Und eigentlich auch schon mit diesem Bericht, der Bundesregierung ja vorgelegt wurde, so von wegen, eure Maßnahmen haben eigentlich gar nichts gebracht.
Ja.
Und damit fing es eigentlich für mich schon an. Also es kam nicht groß in den Medien, aber es wurde schon mal so von offizieller Stelle irgendwie verkündet. Und ja, mittlerweile ist man ja auch der Ansicht, dass, also im Mainstream, dass diese Maßnahmen nicht so wirksam waren, wie man das sich gewünscht hätte.
Der Springer Verlag schießt jetzt gegen Lauterbach, den übrigens damals, das darf man nie vergessen, der installiert wurde als Minister auf Zuruf der Bild-Zeitung. Wir wollen Karl, ja, das war die Bild-Zeitung, die jetzt ein bisschen auf unschuldig macht, die jetzt versucht, Lauterbach abzuschießen, der immer schon aussah wie das erste Bauernopfer, was irgendwann mal fallen gelassen wird. Ja. Ne? Klar, die Welt hat jetzt da recherchiert, sehr schön in seinem Lebenslauf, ja, da, also der war halt immer, hat's nie so mit der Wahrheit so genau, wer hätte das gedacht? Karl Lauterbach hat's mit der Wahrheit nie so genau genommen. Ich glaube, der ist auch wirklich jetzt ein bisschen angeschlagen. Ne? Ist jetzt Kubicki geht hin hier. Eigentlich ist er gar nicht mehr tragbar. Ne? Mhm. Immerhin Koalitionspartner. Er ist sogar total untypisch für ihn. Ich glaube, ich habe gestern Abend zumindest geguckt, war er seit 3 Tagen auf Twitter völlig ruhig.
Oh, ja, nicht mal nachts.
Das ist ungewöhnlich. Ja, Karl, wo bist du? Es ist
offenbar wirklich angeschlagen. Entweder hat er keinen Wein mehr oder zu viel Wein getrunken. Eins von beiden vielleicht.
Ja, also. Er ist wirklich jetzt angeschlagen. Also und wie gesagt, und die Bild-Zeitung, die ihn mitinstalliert hat, die den ganzen Mist natürlich auch damals mitgemacht hat, mit Abstrichen unter Reichelt, macht jetzt mehr und mehr, bringt diese Aufarbeitung voran, ne? Insbesondere im Bild-TV, hat mich gewundert, jetzt also die letzten Tage.
Du sagst irgendwas von 2G wäre.
Da wird sogar inzwischen thematisiert, 2G war ein Schwerverbrechen, ja, das geht gar nicht. Mhm. Das wird jetzt im Bild-TV gesagt, war man damals leider auch sehr ruhig. Und was die Impfnebenwirkung betrifft, ne? Und vor allen Dingen, was die Impfnebenwirkung betrifft, was überhaupt die Impfung jetzt so thematisiert wird und man jetzt von den Opfern spricht und in Bild-TV sogar gesagt wird, stoppen die sie die Impfung sofort, weil es gibt wohl immer noch die STIKO empfiehlt immer noch Impfung von Kleinkindern, ja, empfiehlt das jetzt immer noch. Kinder kommen zur Welt, sollen geimpft werden gegen Corona. Der reine Wahnsinn. Nachdem man weiß, welche Nebenwirkungen da möglich sind, von denen, wo es jetzt gesichert ist. Ne? Wer weiß, was da noch rauskommt. Oder dass die Bundeswehr, glaube ich, immer noch eine Pflicht hat, geimpft zu werden. Ja? Solche Geschichten, das ist alles noch nicht aufgehoben. Und also da wird immerhin in der Bild jetzt, mindestens mal bei Bild-TV, gefordert, stoppen Sie sofort diese Impfungen. Mhm. Das ist schon ein neuer Zungenschlag, ne? Hat man bisher nicht. Gleichzeitig arbeiten Sie mal bitte auf, was ist hier eigentlich bei 2G passiert, dass ein Teil der Bevölkerung vom sozialen Leben ausgeschlossen wurde. Ja, wie konnte das passieren? Wer war dafür verantwortlich? Wie machen wir das wieder gut? Ja, das sind also jetzt ganz neue Fragen.
Ich meine, davon wir gespannt hatten Ausgangssperren, ne?
Ausgangssperre, ja.
Also das war was, also jetzt für beide Generationen was völlig Neues. Das gab es noch nie.
Ja, ja.
Ne? Und also.
Und in der Form natürlich, gerade was 2G betrifft und diese Impfpflichtdebatte, wirklich Deutschland mit am schlimmsten in der Welt, vielleicht nach China. Ne?
Ja.
Ja, also das sollten wir nicht vergessen, da ist wirklich viel aufzuarbeiten, dass das jetzt immerhin im Springer Verlag beginnt. Was ich interessant fand, die Lauterbach-Geschichte, habe ich extra mal geschaut, also die Lauterbach-Geschichte zum Lebenslauf, wo er die Leute schon offenbar betrogen hat, die wurde von allen anderen Medien aufgegriffen, außer vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der da noch streikt. Ja. Also der steht noch hinter ihm. Gleichzeitig, du sagst auch zu Recht, in öffentlich-rechtlichen, teilweise in Landessendern waren auch schon solche Impfgeschichten, Aufarbeitung begonnen.
Aber die Tagesschau.
Nicht in der Tagesschau, ne? Ja. Noch gar nichts. Also die sind natürlich Gewehr bei Fuß. Propaganda, Hauptsendeanstalt. Aber nichts ist unmöglich in diesen Tagen. Mhm. Möglicherweise beginnt auch da bald eine Aufarbeitung. Ne?
Ja,
hoffentlich. Und wie gesagt, und so Karl Lauterbach, man muss sich den Mann ansehen, man muss sich den immer angesehen haben. Das war eigentlich immer klar. Dass der da als Bauernopfer sitzt. Irgendwann, wenn es halt mal ans Aufarbeiten geht. Tja, Karl, und der wird die Welt nicht wenden. Ich meine, wenn man sich den so ausschaut, der ist ja auch einer, der landet wahrscheinlich wirklich im Gefängnis, ne? Wenn dann auch zurecht oder könnte zumindest sein. Und der wird es nicht verstehen. Ne? Der wird es, glaube ich, der wird überhaupt nicht verstehen.
Ich glaube nicht,
ne. Der hat, die Kapazität, das nachvollziehen zu
können. Ob er im Gefängnis landet, weiß ich nicht. Ich meine, wenn man nach... Ja, ich weiß nicht, ob es nach unserem Rechtssystem möglich wäre.
Das stimmt, aber es gibt ja keine Politikerhaftung in dem Sinne.
Ja,
ne?
Natürlich muss man sagen, okay, der hat den Leuten die Freiheit geraubt über zumindest ein Jahr, als er dann Minister war und gehört dazu für Verantwortung gezogen. Aber
Ja, der hat die Leute immerhin zu einer Spritze mit im Amt gezwungen. Ja, ja, ja. Nichts anderes war ja 2G. Viele haben es dann mit sich machen lassen, weil sie sagten, ich will hier wieder rausgehen können. Mhm. Ja, ich will irgendwo oder irgendwo anders reinkommen ins Restaurant und Ähnliches.
Ja, oder
so, und gleichzeitig halt, ne? Hat er denen gesagt, aber ist auch alles sicher, kann ja nichts passieren.
Ja, ja.
Ne, so, und dann ist man dafür nicht verantwortlich, auch also rechtlich?
Als Hersteller von Impfstoffen wäre man, ja, wenn die Regierungen einen da nicht draus entlassen, wäre man ja haftbar für sowas. Man kann ja nicht sagen, hier haben sie Medikament XY, das ist übrigens völlig nebenwirkungsfrei.
Ja.
Und am Ende stirbt irgendwie einer von 10.000. Ja, also.
Ja, die Pharma-Großunternehmen, die haben es gewusst, ne? Die hatten diese ganzen, haben es natürlich teilweise auch verborgen, hier Pfizer-Gate und Ähnliches, ne? Haben es gewusst, haben aber dann sofort gesagt, okay, wenn ihr diesen Impfstoff haben wollt, ne? Lasst uns mal viel verdienen, aber wir sind nicht haftbar dafür, ja. Weil das ist ja gar nicht getestet, das Zeug.
Ja.
Also richtig. Ja, ja, überhaupt das Ding, ich weiß gar nicht, jetzt, ne? War ja. Das denn vorher der Fall, dass vorher schon mal die Politik Medikamente bestellt hat? Wüsste ich nicht. Wir haben doch haben natürlich ein sehr staatsnahes Gesundheitssystem mit den Kassen und so weiter.
Ne? Ja, hier zu der Schweinegrippe-Zeit.
War das auch so, dass der Staat dann Impfstoff bestellt hat?
Ich glaube, Ivermectin oder so
ähnlich. Vom Staat bestellt oder von den Krankenkassen oder ähnlichen?
Zum Staat war, weiß ich nicht.
Weil jetzt hat ja tatsächlich, ja. Der Staat ist hingegangen und da wurde ja auch nicht drüber debattiert, über viele Dinge, ne, wo die Presse ja auch völlig versagt hat.
Mhm.
Das ist einfach der Staat hingegangen und hat auf einmal Impfstoff gestellt. Seit wann war das Staatsaufgabe?
Ja,
ne? Das wurde aber auch überhaupt nicht in Frage gestellt, ne? Und hat das nicht nur bestellt, sondern hat sogar die Unternehmen von sämtlicher Haftung freigesprochen.
Mhm. Ja, ich glaube, die haben mittlerweile irgendwie ein Bild davon, dass irgendwie alles Staatsaufgabe wäre. Ja? Die müssen sich ja um alles kümmern. Was ich ja bei dieser ganzen Energiemarktsache so interessant finde, nicht der Chef von RWE oder E.ON fährt in die USA, nach Kanada und nach Saudi-Arabien, um da Strom einzukaufen, sondern macht unser Finanzminister.
Ja, ja.
Habeck.
Ja. Also, das ist alles wird so hingenommen.
Inzwischen ist der Staat für alles. Warum ist es Aufgabe des Staates, irgendwo Deals zu machen, wo man Öl oder Gas oder sonstige Energie kaufen kann? Und da sprechen die Leute vom Kapitalismus, von einem freien Markt, ja, wo der Staat die Deals macht. Also, aber genauso halt auch bei Corona dann halt, ne? Also,
oder jetzt hier Schießerei, ne, in Hamburg, ne, mit einer Waffe, sofort Waffenrechtsverschärfung. Und so. Überall wird sofort politisch eingegriffen. Ja. Unglaublich. Aber das wird so hingenommen, das wird als normal hingestellt, ne? Insofern leben wir halt tatsächlich in einem kommunistischen System, wo offenbar der Staat für alles zuständig ist.
Ja. Ja, sehen wir auch, ja, um direkt zum nächsten Thema überzuleiten.
Achso, eins wollte ich noch, eins noch hinzugefügt. Das Schöne war noch, das habe ich noch nicht gesagt, von wegen Bild TV jetzt hier mit diesen Runden mit der Aufarbeitung. Da war der, wie hieß er, Manfred Lütz, irgendwo war der mir auch mal begegnet. Der ist wohl auch so ein Obertheologe der katholischen Kirche unter anderem und Psychologe. Einer der absoluten Corona-Hardliner, der wohl als Theologe oder, weiß nicht, in irgendeine Rolle spielt in der katholischen Kirche, gesagt hat, nur ein geimpfter Katholik ist ein guter Katholik, ja, also muss man sich mal vorstellen. Also so ein Arschloch auf Deutsch, ja. Der wird schon so in die Enge getrieben inzwischen bei Bild TV, dass er wutentbrannt das Studio verlassen
hat.
Das ist neu.
Immerhin.
Ja, ja, das ist schon schön.
Ja, ich meine, man sollte diese Leute auch nicht mit Samthandschuhen anfassen.
Nein.
Ne? Also das ist schon berechtigt, wenn man die auch mal hart rannimmt.
Der geht aber immer noch hin, ich habe da diese Sendung gestern dann noch mal ein bisschen so nachvollzogen, der geht immer noch hin und sagt, ja, hier, aber wer da Zweifel hatte bei der Impfung, alles irre, das waren ja alles irre.
Ja.
Da mussten wir dagegen halten, da musste auch der Lauterbach mal, ja, da hat er sich ein bisschen versprochen, da war man nicht so schlimm, weil man muss sich ja auch vorstellen, da waren die ganzen Irren.
Ja.
So, weißt du, alle, die nicht seiner Meinung sind irre, ja?
Die Propaganda, die sie aufgebaut haben in den Medien, die wirkt.
Ja, ja. Ja.
Also die
aber diese Leute,
nichts anderes gelesen,
diese Leute wurden nach oben gespielt, ja. Gleichzeitig wurden sämtliche Kritiker der Maßnahmen, die es von Anfang an gab, wurden einfach totgeschwiegen oder fertig gemacht, ja. Systematisch, ja. Wurde das durchgezogen. Man weiß inzwischen von Herrn Reichelt, Friede Springer hat persönlich bei der Bild angerufen in der Redaktion, ja, hier, wie jetzt die Linie ist. Da gibt es viel aufzuarbeiten. Ja?
Wie auch
Biontech
bei Twitter angefragt hat, kam jetzt auch aus einem Weltartikel. Bei Twitter angefragt, ob die nicht für 2-3 Tage mal irgendwie den Twitter-Account von BioNTech verstecken können, ja, um diese negativen Kommentare nicht zu kriegen.
Ja.
Also, ja. Ich meine, erstens gibt es eine Funktion, dass man Kommentare nur erlaubt von Leuten, denen man folgt oder so. Hätte man machen können. Ja. Aber dieser Irrwitz, ich meine, das Weiße Haus war ja auch mit dabei und so weiter. Die haben ja auch Einfluss genommen auf Twitter und Facebook und so weiter. Das kommt ja jetzt auch alles raus, was ja vorher einfach nur eine Vermutung war. Und das ist einfach der Hammer. Also, wenn schon so ein Impfstoffhersteller Twitter anschreibt und sagt, ey, könnt ihr nicht mal hier unseren Account irgendwie für 2 Tage verstecken? Wir halten das nicht mehr aus hier, was wir an Gegenrede bekommen. Also, ist schon Hammer. Also.
Gleichzeitig weiß man um die Rolle der WHO und die hat jetzt inzwischen so ein Ermächtigungsgesetz mehr, da wird ja für sich selbst erlassen weltweit, ne, was alle Staaten unterschreiben sollen. Das also bei der nächsten Pandemie, die kommt bestimmt, weiß Karl Lauterbach und andere, bei der nächsten Pandemie halt die WHO Direktiven an die Staaten erteilt und die Staaten, wenn sie nicht mitmachen, mit Strafzahlungen belegt werden. Ne? Ja. Also, wo sind wir gelandet? Das wird noch nicht in Frage gestellt von der Bild, aber vielleicht im Rahmen der Aufarbeitung kommen sie da auch noch hin.
Das könnte auch sein, ja.
Auch die Tagesschau sagt das noch nicht.
Ja, ja die sowieso nicht. Die sind die Letzten, glaube ich, die darüber berichten.
Ja, es sind halt alles ist alles derselbe Club.
Ne? Absolut. Ja, und der Club, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich wollte eben eine Überleitung machen bezüglich überall reinregieren und alles ist Regierungsaufgabe. Ja, so auch beim Heizen. Ja. Es ist Wahnsinn. Ich hab mir da so einen kleinen Fahrplan hier mal aufgeschrieben. Den habe ich eigentlich auf dem Rechner etwas besser. Ja, gestern haben die, was gestern oder vorgestern, hat ja die EU die Sanierungspflicht für Immobilien praktisch beschlossen. So, und da gibt es ja diesen Alleingang aus Deutschland. 2024 dürfen keine Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden. Und das geht ja weiter jetzt über die EU. 2030 sollen alle Häuser der Energieklasse E entsprechen. Dazu gibt es leider wenig Aussagen, was das jetzt nun genau bedeutet.
Doch, das ist interessant. Das ist nämlich tatsächlich nicht zentral geregelt für alle in Europa,
genau, ja.
Sondern alle Länder teilen in ihre verschiedenen Dämmstufen und so weiter in 5 Stufen, glaube ich, ein.
Genau, ja.
Und also da in Deutschland wesentlich mehr schon gedämmt ist als zum Beispiel in Italien, also die Häuser auf einem wesentlich höheren Niveau, wenn man das überhaupt so als jedenfalls aus dieser Betrachtungsweise heraus auf einem höheren Niveau sind, müsste eigentlich in Deutschland ja, wenn man einfach Grenzwerte festsetzt.
Ja.
Europaweit, dann wäre Deutschland fast gar nicht betroffen, weil dann müssen erstmal die Italiener alle ihre Häuser aufmöbeln. Nee, es geht alles relativ. Es geht alles relativ. Das heißt, die unteren 15% oder sowas in Deutschland müssen dann hochgerüstet werden und in Italien auch. Dass in Italien dann weitere 50% auf dem Niveau der unteren 15% in Deutschland sind, spielt alles keine Rolle. Also da wird Deutschland hat sich mal wieder mit selbst verarscht, wie so immer in der EU. Ja. Ne? Aber was heißt, Deutschland hat sich verarscht? Die deutschen Politiker lassen mal wieder die Bürger zahlen. Und zwar nicht zu knapp. Ne? Also wenn man da jetzt liest, was das für Konsequenzen haben kann.
Ja,
ja gut, wie bastelt man sich
35 Millionen EU-Haushalte sollen betroffen sein. Ja. Und die sollen mal mit 15.000 bis 100.000 Euro je Wohneinheit rechnen.
Bis zu 100.000 Euro. Die arme Oma, die das als Altersvorsorge mit einkalkuliert hatte, die jetzt in ihrem kleinen Häuschen sitzt, was noch wenig gedämmt ist, weil es halt einfach schon ein bisschen älter ist. Ja, die soll jetzt demnächst 100.000 Euro von der Bank aufnehmen und hat eigentlich gar nichts mehr, wird enteignet. Ja, wie bastelt man sich einen Volksaufstand, ne, würde ich sagen, oder? Also das ist schon so abgedreht.
Das ist wirklich
wahrscheinlich mit den Deutschen kann man alles machen, aber wenn sie da jetzt nicht irgendwann mal aufstehen.
Ja, es ist halt EU-weit. Eigentlich kann man sich da wieder nur auf die Nachbarländer verlassen, dass die den Aufstand proben, weil mit den Deutschen, wie war dieser Spruch, wenn die irgendwie protestieren gehen, dann kaufen die sich irgendwie noch die Fahrkarte am Bahnsteig. Das
ist Lenin, glaube ich, ja.
Ja, und zu der D-Einordnung, da habe ich was gefunden. Und zwar ist vielleicht interessant für die Zuschauer, dass sie sich selber ausrechnen können, wenn sie noch keinen Energieausweis haben. Diese Energieklasse D in Deutschland entspricht.
Das ist die zweite dann, ne? Die zweite
Stufe. Genau,
die
kommt ab 2033.
Ja.
Und die gilt ab zwischen 100 und 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Also man kann sich dann im Prinzip seine Energierechnung nehmen und zusammenrechnen, okay, so und so viel Kilowattstunden Strom habe ich gebraucht, so und so viel Kilowattstunden Heizenergie, kann man sich das zusammenrechnen, durch die Quadratmeterzahl teilen und halt den Jahresbetrag nehmen und dann weiß man, ist man in diesen 100 oder 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr oder ist man drüber, dann muss man natürlich dann bis 2033 handeln. Ansonsten ist man vielleicht dann doch fein raus. Also für die, die das kurz selber überprüfen wollen, können sie sich da Gewissheit verschaffen, dass sie eventuell nicht betroffen sind. Aber ja, wie gesagt, 35 Millionen Haushalte, das ist schon eine Hausnummer. Also
ja, und ja, und dahinter steht alles diese Klimaideologie, ne? Ja. Das, die neue Religion, ne? Die da eben genau wie Corona nicht hinterfragt werden darf, ne? Die auch natürlich von der Bild-Zeitung nicht hinterfragt wird oder von anderen, ne? Weil das ist gegeben, wir müssen alle was tun. Warum eigentlich? Warum können wir nicht einfach so weiterleben? Ne? Ja. Nee, wir müssen alle in die große Transformation, wir müssen jetzt alle Opfer bringen. Mhm. Ne? Ja, und da muss man einfach sagen, wenn man sich dann da auf der Straße hier in Deutschland umhört, wahrscheinlich die meisten sagen, ja, wir müssen für die Umwelt. Ne? Also die Leute sind mit Propaganda so zugedröhnt mit dieser neuen Religion, Klimawahnreligion. Wie sagte Carlos Gebauer neulich so schön, Klima heißt auf Deutsch eigentlich Wandel. Ja, da vom Wortstamm her, griechisch heißt Wandel.
Ja.
Also ist das Klimawandel, der Wandel ist dann der Wandelwandel und der Klimawandel soll gestoppt werden, der soll also gewandelt werden. Ja, dann haben wir den. Ja, es ist eigentlich völlig absurd, was da geht. Es sind halt dieselben Gottspieler, die auch die Zentralbanken da steuern, die Zinssätze steuern. Die meinen, sie könnten Zinssätze steuern. Das sind dieselben Leute, die meinen, sie könnten die Erdtemperatur, die es gar nicht gibt, steuern. Ja.
Vollkommen wahnsinnig.
Ja, es ist eigentlich der totale Irrsinn, wie in so vielen Fragen. Aber es wird so hingenommen aufgrund der täglichen totalen Propagandadröhnung.
Ne? Ja, die, absolut.
Die Leute.
Ja, selbst in normalen Gesprächen, jetzt am Wochenende, nee, war gar nicht am Wochenende, jetzt die Tage, da kam wieder in einem ganz normalen Gespräch auf einmal wieder die Gender Pay Gap auf, ja, also die schon 100 Mal widerlegt ist und die soll ja 20% betragen und es geht nicht aus den Köpfen raus, das ist diese Dauerbeschallung, wirklich wie du sagst, mit der Propaganda und das betrifft halt alle Themen, ja, und man hat irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn man irgendwie an einem Tisch sitzt, wo diese ganze Propaganda reproduziert wird, sagt man ja so schön, dass man irgendwie bei null wieder anfangen muss.
Ja, ja. Und, und das ist halt so viel, dass du so einen Normalsterblichen eigentlich auch gar nicht erreichst.
Ja,
ne? Weil wir natürlich alles anzweifeln und das ist ja für die der Wahnsinn. Wie, du zweifelst
ja
alles.
Ja, genau, für die ist das auch
wieder Klimawandel. Ja. So. Wir müssen doch was tun. Ne? Und in allen anderen Fragen auch. Ne? Die Leute sind halt so eingenordet, wie wir da rauskommen, wird echt schwierig. Ja. Und ich glaube, ganz besonders eingenordet sind die Deutschen. Ne? Das ist halt das Riesenproblem. Ah, das ist fast ein schöner Schluss. Wolltest du noch was?
Nee, ich glaube, ich habe nichts mehr.
Weil ich hatte noch so eine, Martin macht das ja auch manchmal, so eine Nachricht des Tages noch zum Schluss gefunden.
Mhm, ja.
Der DFB hatte zwar gesagt, wir wählen Infantino nicht, aber der FIFA-Präsident ist per Akklamation, ich glaube ansonsten außer von den Deutschen, mehr oder weniger von allen weltweit wiedergewählt worden.
Aha, ja. Okay.
Sehr gut. Das ist so
Konsequenz.
Ja, so geht halt vieles an den Deutschen vorbei, ne? Glaube ich, inzwischen weltweit. Und das macht mir Hoffnung. Ne? Oder es sollte uns Hoffnung machen, dass vielleicht die anderen nicht ganz so bekloppt sind.
Ich glaube, was Rudi Völler, der sich jetzt auch geäußert hat, irgendwie zu dieser ganzen One-Love-Binden-Geschichte.
Ja,
ich habe irgendwo eine Headline gelesen, der für Deutschlandfarben. Ne? So.
Ja,
mal gucken, ob sich da was wandelt.
Ob sich da der Wandelt. Werden wir sehen. Liebe Zuschauer, wir bleiben dran. Ja, wir werden den Wandel weiter verfolgen.
Jawohl.
Viele andere Dinge. Schauen Sie zwischendurch mal rein auf freiheitsfunken.info, unser neues tägliches Kolumnenportal. Gerade heute, und das ist jetzt wirklich ein Zufall, aber vielleicht ist auch kein Zufall, der liebe Gott hat es so gefügt, gerade heute mit einer neuen Kolumne vom Sascha und heute Abend von mir. Ja
das geht
überhaupt nicht. Ist unglaublich. So ist der Donnerstag.
Worüber hast du geschrieben?
Ich habe geschrieben. Über das eben schon erwähnte Abkommen in China zwischen Saudi-Arabien und Iran. Ja.
Ja,
dazu können Sie heute Abend ein bisschen mehr nachlesen. Der Sascha hat geschrieben.
Ich habe über Transmaxing geschrieben.
muss ich noch lesen.
Transmaxing?
Ja, interessiert mich auch, weiß ich nämlich nicht. Werde ich aber noch nachlesen heute vom Sascha. Tun Sie das auch auf freiheitsfunken.info. Gleichzeitig nochmal der Hinweis, nächste Woche erscheint die neue Ausgabe unseres beliebten Monatsmagazins Eigentümlich frei. Das ist übrigens auch diese Sendung hier so ein bisschen mitfinanziert. Also wenn Sie noch nicht Leser sind, noch kein Abonnent sind, können Sie das noch tun. Mal reingucken auf ef-magazin.de. Findet man auch viele Online-Geschichten, viele Online-Artikel und gleichzeitig kann man da ein Heft bestellen. Demnächst machen wir auch wieder eine Konferenz, aber dazu demnächst mal mehr. Wollte ich noch irgendwas sagen?
Nö.
Eigentlich nur. Haben Sie noch einen schönen Tag, bleiben Sie uns gewogen. Nächstes Mal einer von uns beiden wieder mit Martin Moczarski oder wenn er verhindert ist,
kriegen wir schon
mit uns beiden wieder. Hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht. Ihnen einen schönen Tag, schöne Woche und bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.